viel von dem, was wir auch in den sozialen Medien machen, das stößt erstmal auf. Das war dann auch eine strategische Entscheidung. Nach einem Jahr standen wir da irgendwie, sollen wir jetzt mehr in die Tiefe gehen? Also sollen wir eher die Personen, die wir jetzt gerade schon erreichen, sollen wir denen noch engmaschiger, noch tiefer helfen oder sowas? Oder sollen wir mehr in die Breite gehen und natürlich in weniger Tiefe, aber mehr Leuten helfen? Gerade bei jungen Menschen sehe ich immer wieder, dass es teilweise tolle, tolle Projekte gibt, aber die jungen Menschen überhaupt nicht erreichen, weil sie gar nicht wissen, wie man überhaupt junge Menschen erreicht.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallihallo und herzlich willkommen im Goodcast. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du neu hier bist, herzlich willkommen. In der heutigen Ausgabe rede ich mit Kai Lanz. Kai Lanz hat zusammen mit 5 MitgründerInnen Krisenchat gegründet. Krisenchat ist ein Anbieter, an den sich jugendliche Kinder und junge Erwachsene wenden können, wenn sie in Lebenskrisen sind, wenn sie Probleme haben, wenn sie das Gefühl haben, dass sie mit irgendjemandem sich austauschen möchten. Das reicht von kleinem Problem bis hin zu schweren Suizidgedanken. Was an Krisenchat besonders ist, ist, dass der Zugang extrem niedrigschwellig ist. Das heißt, der Zugang ist digital. Man kann das per WhatsApp, man kann das per Nachricht oder man kann das inzwischen auch per Telegram machen. Und so erreicht WeChat inzwischen extrem viele Menschen und kann damit extrem viel helfen. Kai wird in dem Interview sagen, wie viele das ungefähr sind, seit sie das gegründet haben. Was ich ganz besonders bemerkenswert finde, ist, dass Kai mit 17 angefangen hat, Unternehmen zu gründen. Das finde ich richtig spannend. Ich probiere ihn auszupressen und rauszufinden, was ihn befähigt hat, woher er überhaupt das Selbstbewusstsein nimmt, so jung schon Unternehmen zu gründen. Und wir reden auch wirklich über ziemlich viel privaten Stuff. Der Einstieg ist gleich mal direkt richtig privat und wir erzählen beide ein ganz kleines bisschen was aus unserem Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du einen Daumen hoch machst, was auch immer, und erzähl vielen Menschen davon, damit viele Menschen davon hören. Viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's. Hallo Kai.
Hallo Julius.
Herzlich willkommen im Goodcast.
Danke, danke für die Einladung.
Ich freue mich mega auf das Gespräch und ich bin so gut vorbereitet, dass ich keine Notizen dabei habe.
Oh, wow. Bin gespannt.
Ja, das kann ich dir sagen. Mich triggert das Thema nicht, sondern das ist was mich persönlich beschäftigt. Der Termin, den ich hier vor dieser Aufzeichnung hatte, war bei meiner Psychotherapeutin. Ich mache seit 3 Jahren selber eine Therapie. Deswegen ist das eine Gesprächstherapie und ich kann das nur allen empfehlen, das zu machen. Wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, das ist mega gut. Deswegen ist das Thema total nah. Machst du eine?
Ich war gestern mal bei meiner Therapeutin, Coachin. Ich mache, glaube ich, nicht so eine klassische Therapie, aber arbeite mit so einer Therapeutin, Coachin zusammen.
Ja. Und was ist deine Erfahrung?
Es ist großartig. Also gibt nichts Besseres. Ich mache so alle 3-4 Wochen oder so. Und es ist wirklich, habe sehr, sehr viel über mich selbst gelernt.
Das ist krass, das hat so was Schönes, Befreiendes, ja. Ich gehe jedes Mal hin, ich beschreibe das so, man kann seinen ganzen Ballast dort lassen und man kriegt keine Wertung von dem, was man hat. Ist das bei euch auch so?
Ich habe da mit der ich zusammenarbeite, ist so ein sehr alternativer Ansatz, sehr körperorientiert, nicht so Gesprächstherapie. Und ich beschäftige mich sehr viel irgendwie so damit, mein eigener Umgang mit Körper und Emotionen und so, ja.
Was ist das größte Learning, das du hattest? Da gleich so eine tiefe Frage.
Ja, sehr, sehr, rein. Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin deutlich besser geworden da drin, richtig die Emotion in dem Moment richtig stark zu fühlen und zu beschreiben. Und merke, was für Tendenzen ich in welche Richtung habe, wenn ich mit verschiedenen Sachen konfrontiert werde. Und das ist sehr hilfreich zu haben auf jeden Fall, wenn man merkt, dass man wütend wird oder irgendwas anderes. Ja.
Ich finde es voll gut, dass du da so offen drüber redest, weil das, was mir immer wieder begegnet, ist, dass es so eine große Distanz zu diesem Thema gibt. Dass die Leute also geradezu Berührungsängste haben, über psychische Gesundheit zu sprechen. Warum ist das so?
Ja, ist eine gute Frage. Und wenn jemand drüber redet, dann oder reden sollte, dann natürlich ich. Naja, es ist natürlich was einfach extrem Intimes, wo viele Menschen sich das Gefühl haben, sich auf jeden Fall verletzlich zu machen. Und in vielen Situationen, wenn man Leute hat, die nicht offen und nicht empathisch damit umgehen, die es ja auch irgendwie gibt in der Welt, natürlich dann Angst haben, dass das irgendwie ausgenutzt wird gegen sie, wenn sie sich vielleicht verletzlich zeigen oder sowas. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei vielleicht so Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, so wo es auch normaler wird, aber wo du zum Beispiel ja im Sport ein Thema, wo irgendwie Fußball, wo ultra viel Druck drauf ist, wo die irgendwie Fernsehen und die Bildzeitung irgendwie jede Bewegung dreimal interpretiert, wo da zum Beispiel fast niemand darüber redet. So, es gab den Suizid von Robert Enke, der daran resultiert hat, dass mehr und mehr darüber gesprochen wurde, aber eigentlich nur in dem einen Case. Und ich habe jetzt noch sehr, sehr wenige so Top-Fußballer zum Beispiel vor Augen, die gesagt haben, ja, ich bin hier in Therapie, nur um zu leisten. Es gibt dann irgendwie so die psychologischen Coaches, aber da geht's nur darum, dass du irgendwie, wenn du am Samstag auf dem Platz stehst, deine Leistung ablieferst und nicht, wie es dir eigentlich als Mensch geht.
Top-Performance-Abrufe.
Und ich habe aber das Gefühl, es verändert sich. Ich habe das Gefühl, jüngere Menschen werden deutlich offener darüber zu sprechen und habe da einen positiven Ausblick in die Zukunft. Und wir wollen natürlich auch Teil der Veränderung sein und die Veränderung mit anstoßen.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, um da noch ganz kurz bei zu bleiben. Ich habe, während du das gesagt hast, drüber nachgedacht. Mir fällt als Person im öffentlichen Leben, fällt mir Kurt Krömer ein, der es ziemlich offen gemacht hat. Dann gibt es noch einen Comedian, dessen Namen ich gerade nicht...
Thorsten Sträter.
Jawohl. Ja. Mir fällt keine Politikerin ein, kein Politiker, keine Politikerin.
Nee, auch ein Bereich, wo ja ultra viel Druck drauf ist, so. Habe ich auch schon mal mich gefragt, ja, wie viele Leute im Bundestag sind eigentlich in Therapie? Und alle sollten sich wahrscheinlich irgendeine Unterstützung holen, weil das ist so ein High-Pressure-Job. So wie du, man sieht, wie das dann ausgenutzt wird von irgendwelchen GegenpolitikerInnen, jede vermeintliche Schwäche. Es ist, glaube ich, sehr schwierig für Leute. Aber zum Beispiel Bruno Höhne ist ein toller Abgeordneter von den Grünen, der darüber offen gesprochen hat, über seinen Burnout, den er hatte nach 100 Tagen im Bundestag.
100 Tage im Bundestag haben für einen Burnout gereicht.
Ja. Wow. Und gleichzeitig seine Masterarbeit noch fertig gemacht. Das fand ich toll, dass der so offen hat, ein sehr langes Interview in der Zeit gegeben. Das fand ich sehr toll damals.
Ist der so jung? Ich kenne ihn nicht, deswegen muss ich fragen, ist der so jung, dass er bei euch noch anrufen könnte, dass er euch noch schreiben
könnte? Gerade nicht mehr inzwischen. Der ist so 26, 27.
Ja. Willst du ganz kurz sagen, wie alt darf man sein oder was sagt ihr, was so der Sweet Spot ist, um bei Krisenchat sich zu melden?
Ja, vielleicht da auch nochmal, um alle abzuholen. Also Krisenchat, wir machen als Hauptservice rund um die Uhr Krisenberatung per Chat, also einfach per WhatsApp, SMS, Telegram und machen das auf Deutsch und aber auch auf Ukrainisch. Auf der deutschen Seite ist die Zielgruppe bis 25, also bis 25 kann man sich dort melden.
Und wo fängt es an?
Die jüngsten waren vielleicht mal 7, 8 oder sowas. So ab 10, 11, 12 fängt so wirklich an. Also die allermeisten sind Teenager. Auf der ukrainischen Seite sind wir vom Alter her frei, aber haben auch eher natürlich mit der WhatsApp-Kommunikation eher jüngere und Telegram da vor allen Dingen jüngere Leute, die sich melden. Und neben der Beratung selbst ist quasi so unser dritter Service noch sehr viel Aufklärung, Psychoedukation und Content, den wir machen auf eigentlich inzwischen allen Social Media Plattformen. Wir haben es gerade schon irgendwie drüber geredet mit den irgendwie, wie sieht es im Sport aus? Wir sitzen gerade hier bei uns im Studio, was vor allen Dingen zum Streaming benutzt wird von unserem Team, was sich mit psychischer Gesundheit bei Männern auseinandersetzt, weil die eben noch viel seltener über ihre Probleme reden. Und da kooperieren wir dann eben auch mit Leuten aus dem Gaming-Bereich, aus dem Sport, aus dem Rap, irgendwie, wo dann auch männliche Vorbilder sind und versuchen halt mit denen auch Konversationen zu haben, wo über diese Themen gesprochen wird.
Kennt man Personen von denen, über die du redest? Rapper?
Wir haben mit Louvre zum Beispiel zusammengearbeitet. Ich bin da auch nicht so richtig drin, ehrlich gesagt. Haben ein Event mit Jakey, der gerade so ein bisschen am Wachsen ist da. Ich glaube, Louvre ist, glaube ich, bekannt aus einer Felix Lobrecht Film oder sowas, hat er, glaube ich, eine Hauptdarsteller gespielt. Ich weiß nicht mehr, ich bin da aber auch nicht so drin, ehrlich gesagt. Das sind Mika, Elias und Felix, die das machen bei uns im Team.
Ich überlege gerade, der Film heißt der Sonne und Beton?
Genau.
Habe ich probiert zu gucken, war mir zu gewalttätig, okay. Konnte ich nicht, musste ich ausscheiden. Ist meine Psyche nicht für gewappnet.
Und genau mit solchen Leuten, aber die vielleicht eher dann auch klassische Männlichkeitsideale oder sowas vertreten, gerade mit diesen Leuten wollen wir eben über solche Themen sprechen und ich glaube, das ist total wichtig.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Wie viele schreiben euch? Kannst du es beziffern, wie viele es so pro Jahr sind und wie viele es in der Vergangenheit insgesamt waren?
Also ich glaube, wir haben letztes Jahr irgendwas zwischen 50.000 und 60.000 Beratungen gemacht.
Wahnsinn.
Das heißt, es sind wirklich alles One-on-One-Konversationen mit professionellen PsychologInnen, TherapeutInnen, SozialarbeiterInnen und Einzelpersonen. Sind jetzt, glaube ich, kurz vor den 150.000 Beratungen insgesamt jetzt, sind im Mai vor 4 Jahren gelauncht. Es fühlt sich auch krass an, dass es jetzt inzwischen fast 4 Jahre sind. Und davon ist ungefähr 2/3 bis 3/4 die deutsche Seite und der Rest Ukraine. Und wirklich auch in der Ukraine sind wir dazu größten Online-Beratungsangebot für junge Menschen geworden. Haben dann wirklich ein großartiges Team, jetzt wirklich zu so einem eigenständigen Service geworden ist.
Hast du, als ihr damit angefangen habt, ihr habt zu 6 gegründet mit deiner Mutter zusammen, was ich ziemlich spannend finde. War das absehbar?
Also ich glaube, was, glaube ich, dann auch viel ermöglicht hat, warum wir so eine rasante Entwicklung dann auch gemacht haben in den letzten Jahren, ist, weil wir von Anfang an eigentlich schon groß gedacht haben und wir von Anfang an gesagt haben, ja, dieses Angebot soll rund um die Uhr erreichbar sein, so was eine riesen Challenge ist und wo es quasi keine Angebote gibt in dem Bereich.
Ich habe gelernt, ihr habt so einen schönen Claim, das ist 24/7 anonym kostenlos.
Genau. Und irgendwie mit, so sehr groß gestartet und ich glaube, wo wir auch so diese Non-Profit-Welt gleichzeitig aber auch viel mit so unternehmerischem Denken zusammenbringen konnten und irgendwie Expertise aus dem Startup-Bereich und so weiter, was dann, wo diese Symbiose, glaube ich, mega viel erfüllt.
Aber jetzt muss ich direkt nachfragen. Ich habe vorher, bevor wir aufgezeichnet haben, habe ich dich gefragt, ob das wirklich stimmt. Also wie alt warst du, als ihr das gegründet habt?
Genau, ich war in den Anfängen der Entwicklung mit Exclamo, das war der Vorgänger von Krisenchat 16. Und dann irgendwann, als wir gesagt haben, ja, wir setzen das jetzt wirklich um, wir probieren das, wurde ich so 17. Also das war so das Alter. Und Krisenchat kam dann 2 Jahre später, genau.
Und das ist, also ich weiß nicht, ob du dir jetzt selber eben zugehört hast, aber so von außen reflektiere ich das jetzt, du tust jetzt halt so, als wäre das, du erzählst das so, als wäre das so total naheliegend, ja, wir haben das von vornherein groß gedacht und dann war bei uns war klar, wir brauchen das, wir müssen das unternehmerisch aufbauen, wir müssen das so, aber letztendlich schaffst du es ja nicht alleine, oder, also wo kam diese Selbstverständlichkeit her, als 17-Jähriger zu sagen, hey, ich löse hier halt einfach ein riesengroßes Problem?
Gute Frage. Naivität wahrscheinlich auch zu einem großen Teil. Was ja, glaube ich, ganz interessant ist, weil es, glaube ich, ja auch in dem Startup-Bereich so sehr viele sehr junge, wenn man sich da an die größten US-Firmen angeht, haben die halt irgendwie naiv gestartet, wobei ich mich damit überhaupt gar nicht vergleichen will. Ich bin in Berlin aufgewachsen, was, glaube ich, auch ein Vorteil ist, weil hier natürlich die Startup-Szene auch ist und ich sehr früh schon in Kontakt dann gekommen bin mit vielen Leuten, unter dem Hans, mit dem wir dann auch mitgegründet haben.
Kannst du sagen, welcher Hans?
Der hat vorher unter einem Clou gegründet, das ist Zyklus-Tracking-App für Frauen, die auch super groß global NutzerInnen hat. Über 10 Millionen, glaube ich, monatlich aktive NutzerInnen. Darüber irgendwie so auch in diese Startup-Welt reingeschlittert. Aber eben immer mit diesem sozialen Fokus bei uns dann eben auch in einem Non-Profit-Container quasi mit Krisenchat. Genau.
Meinst du, es hätte ohne den Hans auch funktioniert?
Ich weiß nicht, was genau funktioniert hätte. Wir wären wahrscheinlich nicht da, wo wir jetzt gerade sind in der Form. So, wir hätten wahrscheinlich irgendwas anderes irgendwie gemacht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und er hat dann auch bei Krisenchat auch operativ mitgegründet. Ist jetzt zum Beispiel nicht mehr mit dabei. Meine Mutter war da noch mit dabei, die auch schon aus der Selbstständigkeit und irgendwie auch selbst eine kleine Agentur hatte. Und genau.
Ich habe eine Aufzeichnung, die vor einem Monat live gegangen ist, mit Ulf Matysiak von Beisheim gesprochen, den ihr selber auch im Podcast immer wieder erwähnt, dass ihr euch die Beisheim-Stiftung unterstützt. Und der hat gesagt, das fand ich sehr spannend, dass er eine Entwicklung beobachtet, wo Stiftungen, Sozialunternehmen häufig dieses Thema Skalierbarkeit aufdrücken. Würdest du sagen, dass es bei euch anders war? Also war das ein Wunsch von euch oder ist es einer, der von außen aufgedrückt wurde?
Nee, also ich glaube, das ist das, was wir eigentlich von Anfang an schon haben, dieses Denken, einfach auch mit so einem Selbstverständnis von uns, dass wir halt sagen, hey, wir wollen mentale Gesundheitsversorgung und Zugang zu, am Ende psychosozialer Krisenberatung für jeden zugänglich machen. Wir hatten mal ganz am Anfang, hatten wir mal so einen Claim oder so eine Idee, wo es soll so einfach sein für Kinder und Jugendliche, wie sich ein Glas Wasser zu holen, irgendwie am Hahn. Und deswegen haben wir, glaube ich, von Anfang an schon gesagt, okay, und das war dann auch eine strategische Entscheidung. Nach einem Jahr standen wir da irgendwie, haben dieses Angebot aufgebaut und dann die Frage gehabt, sollen wir jetzt mehr in die Tiefe gehen? Also sollen wir eher die Personen, die wir jetzt gerade schon erreichen, sollen wir denen noch engmaschiger, noch tiefer helfen oder sowas? Oder sollen wir mehr in die Breite gehen und natürlich in weniger Tiefe, aber mehr Leuten helfen? Und wir haben gesagt, nein, wir wollen erstmal wirklich eine Versorgung für alle Leute zur Verfügung stellen, bevor wir jetzt mit wenigen in die Tiefe gehen. Ich glaube, beide Entscheidungen wären irgendwie vertretbar und hätten ein gutes Outcome gehabt. Wir haben eben gesagt, wir gehen die Route quasi Mass Market, sage ich jetzt mal, weil genau zu so einem Thema wollen wir psychische Gesundheit machen. Wir wollen, dass eben die Leute darüber reden, dass die Leute wissen, wo sie sich Hilfe holen können, dass die Leute die Tools an der Hand haben, mit Krisen, die unweigerlich im Leben kommen, umzugehen.
Okay. Jetzt hast du gesagt, dass es 150, ich knackt bald die 150.000.
Ja.
Was zeigt, dass es einen Riesenbedarf gibt. Ich habe in Erinnerung irgendwo gehört zu haben, dass ihr bei weitem selber den Bedarf nicht decken könnt. Ich habe eine Aufzeichnung gehört, die ist ein Jahr alt. Da meinte deine Mitgründerin, die psychologische Leitung hat, Martina.
Melanie,
ja. Mist. Meinte, dass sie ungefähr 50% aller Beratungen abweisen müsst. Meine ich mich zu erinnern, korrigiere mich.
Ja, also 30-40%, genau.
Was zeigt, dass es einen riesigen Bedarf gibt. Und auf der gleichen, also gleichzeitig wundere ich mich, weil also das, was ihr macht, die zu beraten über WhatsApp und quasi über die Tools, die Menschen, die ihr erreichen wollt, ihr nativ benutzen, scheint mir jetzt auch nicht so, also es ist so eine naheliegende Idee. Also warum hat so lange gebraucht, bis jemand auf die Idee gekommen ist, sich an der Zielgruppe wirklich zu orientieren?
Ja, also ich glaube, es ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, eine Sache, die uns geholfen hat, ist, dass, du hast es gerade schon angesprochen, ich und auch zwei meiner Mitgründer selbst halt in einem sehr, sehr jungen Alter waren, so wo wir selbst Teil der Zielgruppe irgendwie waren und das auch zusammenbringen konnten. Ne? Also ExpertInnen, Fachexperten wie eine Melanie, die komplette psychologische Expertise und therapeutische Expertise haben, mit Menschen im Prinzip, die selbst in der Zielgruppe sind. Und gerade bei jungen Menschen sehe ich immer wieder, dass es teilweise tolle, tolle Projekte gibt, aber die jungen Menschen überhaupt nicht erreichen, weil sie gar nicht wissen, wie man überhaupt junge Menschen erreicht und was sie eigentlich brauchen. Ich hatte dazu neulich eine Konversation mit einem Kollegen und der meinte, the challenge is to see the problem from the eyes of the child and don't make what parents want. Mhm. Weil, glaube ich, viele aus dieser dann elterlichen Perspektive rausgehen, ja, das wäre doch gut für die Kinder und Jugendlichen, aber das gar nicht das ist, was die in dem Moment brauchen oder in der Form kommt, wie sie es auch adaptieren würden und können.
Was ein guter Punkt ist, weil ich glaube, das hast du ja ganz häufig, gerade bei Non-Profits, es gibt ExpertInnen, die kennen sich mit einem spezifischen Thema sehr, sehr, sehr gut aus, aber die entspringen ja häufig nicht der Zielgruppe.
Ja.
Das heißt, da werden Angebote gemacht von Menschen, die nicht aus der Zielgruppe kommen, für eine Zielgruppe, die sie meinen zu verstehen, ohne die Zielgruppe wirklich zu involvieren. Aber das heißt auch im Umkehrschluss, ihr denkt es komplett anders.
Genau. Also ich glaube, für uns waren so vier Prinzipien von Anfang an extrem wichtig. Das erste ist, dass wir gesagt haben, es muss rund um die Uhr erreichbar sein. So, man sollte einem 14-jährigen Mädchen, was sich nachts um zwei mit Suizidgedanken meldet, nicht sagen, ach ja, in 3 Tagen um 14 Uhr haben wir eine Sprechstunde oder ja, in 6 Monaten kannst du einen Therapieplatz kriegen.
Das ist voll verrückt, wie naheliegend eigentlich, ja.
Das zweite ist konsequent niedrigschwellig. Es muss so einfach sein wie möglich, sich Hilfe zu holen. Wir setzen auf die existierenden Tools, sich nicht irgendwo anmelden, registrieren, eine App runterladen, irgendwas, sondern in den Tools, die Leute wirklich haben. Das dritte ist, dass wir gesagt haben, professionelle Hilfe. Das, was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig war. Keine Laienberatung, keine Peer-to-Peer, sondern wirklich bei der Brisanz und der Schwere der Themen ist es extrem wichtig. Und das vierte, und ich glaube, das ist das, was sehr, sehr wenige hinbekommen, ist, wir wollen eine Brand aufbauen, die junge Menschen wirklich verstehen, wo sie sich hingezogen fühlen, wo sie Vertrauen fühlen und wo sie das Gefühl haben, hier wird auf Augenhöhe mit ihnen kommuniziert. Das ist ein professionelles Angebot, aber es ist auf Augenhöhe kommuniziert. Wir erreichen gerade in Deutschland ungefähr 1 Million Personen pro Monat mit unserem Content, weil der eben auf Augenhöhe ist mit der Zielgruppe.
Ich hätte gerne einen Job bei euch, weil ich habe vorhin gesehen, ihr habt eine Switch stehen und ich vermute, dass das noch eine PlayStation ist, was daneben steht, richtig? Oder ist es nur die Switch?
Ich sehe die Konsole, ich sehe nur die. Ich glaube, das ist sogar von der Switch, ja.
Ja. Er scheint mir ein guter Job zu sein.
Ja, ich denke auch manchmal, genau, da sitzt dann irgendwie Mika und Elias sitzen dann da und spielen Minecraft irgendwie.
Und das ist ihr Job.
Genau, und das muss man natürlich sagen, viel von dem, was wir auch in den sozialen Medien macht, das stößt erstmal auf bei vielen Leuten, die nicht in der Zielgruppe sind. Und ja, ist es denn professionell? Wie kommuniziert das denn hier? Gerade auch aus dem Fachpublikum kann sowas vielleicht kommen. So. Aber genau das ist es, was eben die Zielgruppe erreicht. Genau.
Ja, macht total viel Sinn. Ich finde es total spannend, weil es eigentlich so banal und so naheliegend ist und trotzdem so lange braucht, bis es sich dahin entwickelt. Wie viele Leute seid ihr heute?
Also wir haben so verschiedene Gruppen von Menschen. Also wir haben sehr viele Ehrenamtliche, das sind so 500. Also
was heißt, 500 dass es im Aktive. Letzten Jahr allein 180 mehr geworden sind?
Anscheinend, ja.
Ich weiß das ganz sicher, weil der Podcast, den ich gehört habe, der ist ein Jahr alt, der wurde im März aufgezeichnet vor einem Jahr, da waren es 320.
Okay, ja. Genau, und haben sehr viele auch, die uns im Master Psychologie auch unterstützen. Und dann so knapp 120 Festangestellte.
120?
Ja, genau.
Das heißt, das ist noch krasser, dann seid ihr in einem Jahr um 90 gewachsen.
Ja, ich weiß nicht, wie akkurat dann immer zu jeder Zeit sind wir besser geworden, unsere PR-Kennzahlen einheitlich zu haben. Die meisten Leute sind in Teilzeitmodellen, viele der angestellten BeraterInnen und so weiter. Es sind so 80 Vollzeitäquivalente, 80 bis 90 Vollzeitäquivalente. Genau. Und wodurch natürlich auch viele Leute dazugekommen sind, ist eben durch das Ukraine-Thema. Das gibt es ja seit 2 Jahren. Aber das ist zum Beispiel inzwischen ein Team von 30 Personen. Genau.
Hast du manchmal Angst?
Ja, manchmal realisiert man, dass irgendwie auch die Verantwortung dann natürlich, die damit einhergeht. Das große Thema, was natürlich alle, die jetzt einen Service haben, der irgendwie kein direktes Businessmodell hat, glaube ich, über einem schwebt, ist, wie finanziert man eigentlich den ganzen Spaß? Was natürlich eine große Herausforderung für uns ist, auch ist, gerade mit diesem Wachstum, wo dann auch sehr schnell sehr viel mehr Kapitalbedarf im Prinzip da war. Und natürlich dann auch diese Verantwortung, die damit einhergeht, dass hier Menschen mit Familie, ganz viele Menschen mit Familie sind und sowas, die an diesem Job natürlich hängen. Es ist eher so punktuell.
Schreibst du denn manchmal selber eine Nachricht an den Krisenchat, anonym?
Ist ein bisschen schwierig, weil meine Nummer natürlich auch oft benutzt wurde für irgendwelche Testchats und so.
Habe ich neulich gelernt von jemandem, der nach China gefahren ist. Der meinte, er kauft sich dann so ein Wegwerfhandy. Die Nummer, die benutzt er dann einmal für seine China-Reise und danach ist weg. Ist
naheliegend. Ja, genau. Wir haben da aber auch sehr viel, also das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, wir haben sehr, sehr wichtig für uns, dass wir innerhalb unseres Konstrukts eine gute psychische Gesundheit haben, weil man kann kein Angebot machen und im Prinzip, was machen wir da im Kern? Im Kern kommt eine Person zu uns in einer Krisensituation, einer unglaublichen Stresssituation, übersteigt die Kapazität und wir borgen im Prinzip Kapazität, also der Berater, die Beraterin und sagt, ja, ich bin hier für dich da, ich kann das mit dir aufnehmen und natürlich dann in einem psychologischen Prozess begleiten. Aber das heißt, dass die Person, die auf der anderen Seite sitzt, immer mehr Kapazität haben muss und nicht selbst überfordert sein kann. Das heißt, dieses Thema Self-Care und was tun wir für unsere Menschen und für uns, dass es uns gut geht, ist extrem wichtig für uns mit sehr vielen regelmäßigen Supervisionen, die sowohl natürlich die BeraterInnen machen, was auch totaler Standard ist im psychologischen und klinischen Bereich zum Beispiel, aber auch für unsere anderen Teammitglieder. Und ich glaube, das ist auch ein totales Geschenk, dass wir das anbieten können und das so gefunden haben, um auch über Teamkonflikte und alles Mögliche zu sprechen und was aber auch extern begleitet wird.
Wie habt ihr es geschafft, den ersten Förderpartner zu finden? Also ich glaube, dass das für, ich frage deswegen so explizit, weil ich glaube, dass das für die meisten die größte Hemmschwelle ist.
Ja, also die allererste Story ist so verrückt, dass man die, glaube ich, gar nicht so richtig erzählen kann. Aber es war noch damals noch mit dem Vorgänger von Krisenchat, was kein Förderpartner war, sondern aber so ein kommerzieller Partner dann in Anführungsstrichen damals uns die Deutsche Telekom. Da waren wir irgendwie 18 und haben dann da mit den Telekom-Bossen irgendwie verhandelt, was auch absurd war, vor allen Dingen im Nachhinein.
Wie seid ihr an die rangekommen?
Ich weiß, also man kann nicht alles davon, glaube ich, erzählen, von diesem ganzen Prozess. Aber ich sag mal so, es gab mehrere Telekommunikationsfirmen, die sehr an dem Thema Hass im Netz und Cybermobbing zum Beispiel interessiert waren, was damals eben auch eines der Themen der Vorgängerplattform, dieses Thema Mobbing, was in der Schule natürlich sehr damit sehr verbunden ist. Und dann sind wir da irgendwie über verschiedenste Kanäle, wie wir versucht, da Kontakt zu kriegen, irgendwie haben mehrere Wege da nach Rom geführt und sind dann irgendwie in Kontakt gekommen und gab irgendwie großes Interesse von beiden Seiten zusammenzuarbeiten. Und das war quasi in der Vorgängerorganisation noch von Krisenchat, die wir dann, als wir Krisenchat aufgebaut haben, quasi gestoppt haben. Aber daher hatten wir dann quasi das erste Geld, was wir dann selbst reingebracht haben und in Krisenchat. Genau. Und dann war natürlich auch Corona, erster Lockdown, waren wir irgendwie bei so einem Accelerator, der eigentlich viel mehr für so kommerzielle Startups waren. Aber wir haben darüber auch irgendwie, weiß gar nicht mehr, das waren 25.000 Euro bekommen. Ich glaube, wir haben im ersten Jahr in Krisenchat, wir hatten noch ein bisschen Ausgaben irgendwie in einer anderen Gesellschaft, aber 50.000 Euro ausgegeben. Im zweiten Jahr war es über 1 Million. Also das ist dann halt quasi sehr schnell angestiegen, der Bedarf nach Funding. Und das haben wir dann irgendwie zusammengekriegt.
Ja, ich könnte an der Stelle noch ganz viele Fragen stellen, aber ich muss vorher eine noch dazwischen hängen. Also ihr wart 6 Leute, ihr habt im ersten Jahr 50.000 ausgegeben, das heißt, ihr habt weit unterhalb vom Mindestlohn gearbeitet.
Ich habe überhaupt gar keinen Lohn bekommen.
Jetzt kommt meine Frage. Wie wichtig ist es, dass man selber einen finanziell sicheren Background hat, um sowas aufzubauen?
Ja, ist, glaube ich, eine spannende Frage. Also ich habe damals noch bei meinen Eltern gelebt und hatte quasi eigentlich keinen Bedarf nach Geld. Wir hatten dann irgendwie halt, wir hatten schon mega irgendwie so Umsatz quasi in dieser Gesellschaft vorher, wo wir, hätten wir es gebraucht, uns irgendwie 450 Euro Job irgendwie auszahlen können. Und das ist natürlich ein unglaubliches Privileg, dass ich irgendwie diese Freiheit habe, irgendwie so hatte, auch irgendwie während der Schulzeit daneben sowas selbst aufzubauen, anstatt irgendwie arbeiten zu müssen, so was auch viele Leute gibt, die das machen müssen, und dass ich danach auch einfach bei meinen Eltern noch leben konnte, kostenlos, und irgendwie Essen auf den Tisch bekommen habe, ohne selbst irgendwie zum Einkommen der Familie beitragen zu müssen oder mich direkt selbst hätte versorgen müssen. Also es war auf jeden Fall eine große Challenge. Deswegen ist es natürlich ein unglaubliches Privileg. Wie das jetzt für andere Fälle ist, kann ich jetzt nicht, glaube ich, in jedem Fall beeinflussen. Aber ich glaube, es hat natürlich Vorteil, wenn man keine großen Ausgaben hat oder sowas. Und ich sehe das natürlich auch mit FreundInnen, dass es natürlich total privilegiert ist, wenn man nicht diesen Need hat, dass man das Gefühl hat, ich muss meine Familie versorgen und in, ja.
Woher kam, ich frage deswegen so nach, weil mich das wirklich interessiert. Also ich habe die Frage auch in anderen Interviews gestellt, weil ich mich wirklich dafür interessiere. Es gibt ganz offensichtlich Menschen, die fassen Dinge selber an und die machen Dinge selber. Und dann gibt es ganz viele, die machen es nicht. Und es scheint irgendwo eine Trennlinie zu geben. Die ist vielleicht nicht sauber und nicht trennscharf, aber irgendwo wird es die geben. Was ist es bei dir gewesen, dass du in dir drinne, und da zitiere ich jetzt dich, dass du dich da hingesetzt hast mit 17, mit den Telekom-Bossen und, das interpretiere ich jetzt rein, mit relativ viel Selbstverständnis mit denen in eine Verhandlung gehst? Also was ist es, was dich selber so befähigt und so bestärkt hat, dass du das kannst?
Ich glaube, ich kann es vielleicht dann auch, also sehr, sehr schwierige Frage, glaube ich. Und ich glaube, ich habe dafür noch nicht die komplette Erkenntnis über mich selbst, dass ich das so ganz exakt analysieren kann. Ich glaube, dass ich irgendwie im Teenageralter irgendwie recht viele Selbstwirksamkeitserfahrungen hatte und immer gut funktioniert habe, Sachen selbst zu machen für mich. Und ich war nie die Person in der Schule, die the center of attention und so weiter und dann auch davon abhängig war oder sowas, sondern ich hatte meine FreundInnen, aber ich habe irgendwie auch mein Ding gemacht, so. Konnte auch immer gut Zeit mit mir selbst verbringen. Habe, glaube ich, irgendwie so mehrere einfach so Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht, so, wo ich gesehen habe, hey, hier hat irgendwie, habe ich was gemacht, das hat irgendwie funktioniert. Ich habe mal irgendwie so ein bisschen auch so Grafikdesign und sowas mit 14, 15 irgendwie gemacht und irgendwie, keine Ahnung, mal irgendwie 100 Euro verdient oder sowas damit. Und irgendwie waren, glaube ich, wahrscheinlich alles irgendwie so Selbstwirksamkeitserfahrungen, die sich dann irgendwie so addiert haben zueinander. Und dann mit Krisenchat oder auch mit dem Vorgänger Exclamo haben wir halt eben gestartet mit dieser Idee und auch recht früh auch irgendwie die Resonanz bekommen, hey, ja, irgendwie das braucht es, das gibt's irgendwie. Den ersten, das war für uns dann damals natürlich was sehr Großes, es war damals nur eine Idee, aber irgendwie gab es einen Artikel im Tagesspiegel zum Thema Mobbing. Er sagt, ja, okay, dann rufen wir jetzt mal bei der Redakteurin an und sagen mal, erzähl mal, was unsere Idee ist, was wir machen wollen dazu. Und haben eine E-Mail geschrieben, so. Dann gab es irgendwie ein, zwei Stunden später eine Antwort und dann da gab es irgendwie ein öffentliches Interesse und irgendwie so ein Artikel über diese Idee im Tagesspiegel, so. Was natürlich eine totale Selbstwirksamkeitserfahrung ist, so von, ja, ich schreibe da hin eine Mail und dann kommt da irgendwie sowas raus, so.
Ich glaube, das sind zwei gute Punkte. Ich finde, das hast du verdammt gut erklärt. Weil wenn ich das reflektiere und überlegen müsste, was die Antworten, die ich bisher bekommen habe, was denen allen gemein ist, ist das, dass das alles Menschen sind, die nicht nach Aufmerksamkeit haschen. Das sind keine Menschen, die sich selber dort sehen, dass sie etwas tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern eher so aus dem Antrieb von Selbstwirksamkeit heraus.
Ja, voll gut. Ja, genau. Also was heißt, genau, ist es Aufmerksamkeit oder ist es dieses, bin ich davon abhängig, dass ich Bestätigung in irgendeiner Form von außen bekomme für das, was ich mache? Und es ist natürlich auch wieder privilegierte Situation von, ich habe genug Selbstbewusstsein. Also es ist ja ein Selbstbewusstseinsthema. Kriege ich mein Selbstbewusstsein aus mir selbst und von mir selbst oder bin ich davon abhängig, dass ich das von anderen Leuten kriege? Ne?
Ja. Voll gut, habe ich richtig was gelernt. Ich wirklich, war ein Aha-Erlebnis.
Also ich bin natürlich hier auch nur der Küchenpsychologe, ne? Also die anderen ExpertInnen bei uns aus dem Team könnten das bestimmt noch deutlich besser beschreiben.
Ja, aber stell dir vor, ich habe das auch schon mal an einer anderen Stelle gesagt, stell dir vor, wir würden die geheime Zutat finden, die andere Menschen auch befähigt, gute Dinge zu tun. Ja. So sagen, guck mal, viele Menschen, die gute Dinge machen, bei denen ist es genau das. Dann wüsste ich ja, also ich habe drei Kinder, dann wüsste ich ganz genau, in welche Richtung ich die erziehe. Selbstwirksamkeit.
Also wir haben, das ist natürlich auch ein Teil unserer Arbeit, ne? Also wir machen wirklich diese Krisenberatung. Wir versuchen nicht, wie das andere Firmen dann die KundInnen an uns zu binden und so weiter, dass sie immer wieder kommen, sondern im Optimalfall kommt eine Person einmal zu uns und hat dann die Tools, dass sie weiß, wenn sie das nächste Mal in der Krise ist, dann weiß ich selbst, was ich zu tun habe. Also, und wir haben auch irgendwie unser Angebot der Studie und sowas begleiten lassen und so weiter, wo eben auch rauskommt, wir könnten die Selbstwirksamkeit stärken bei Leuten innerhalb so einer Beratung. Und ich glaube, sowas ist dann zum Beispiel auch Teil unserer Arbeit.
Ja. Guter Punkt. Wie viele von den Personen, mit denen ihr in Kontakt seid, kommen wieder? Also wie viele sind mit so einer Erstberatung eigentlich zufrieden und eigentlich auch abgedeckt?
Also die kommen wieder in unterschiedlichen Formen. Ich glaube, es sind so 30-40% was ich eigentlich toll finde, wer wiederkommt, ist jemand, der nach 3 Monaten oder sowas wiederkommt, so die vielleicht die Krise überstanden kann und dann vielleicht mit einem neuen Problem, einer anderen Situation kommt. In den allermeisten Fällen liegt es irgendwie wiederkommen natürlich auch daran, dass wir sehr viel zum Beispiel Weitervermittlung in die Versorgungslandschaft machen und halt sehen bei einer Person, hey, du brauchst hier langfristige Unterstützung, was wir nicht sind, aber dafür gibt's Angebote wie zum Beispiel Therapie, wo wir dann eben so weitervermitteln. Die durchschnittliche Person macht 2 Beratungen bei uns.
Jetzt ist es ja so, ist ja kein Geheimnis, es gibt viel zu wenig Therapieplätze. Ich bin einer der Glücklichen, der einen hat. Was macht ihr mit denen? Also es gibt diese Geschichten von, ich musste 30, 40, 50 unterschiedliche Praxen anrufen, die setzen mich auf irgendwelche Wartelisten auf. Dann wird dem Platz zugesagt in einem Monat oder im besten Fall in einem Monat, im schlimmsten Fall im halben Jahr. Wie geht ihr damit um?
Ja, wir haben auch keinen geheimen Trick, wie es dann, wie du auf einmal morgen einen Therapieplatz bekommst, leider.
Nee, es geht mehr so darum, in der Kommunikation.
Genau, wir klären natürlich vor allen Dingen aus, wie dieses System funktioniert. Das wissen ja auch viele, natürlich Teenager vor allen Dingen auch nicht, wie es eigentlich funktioniert. Wie funktioniert es auch, wenn die sich Hilfe holen wollen, ohne dass die Eltern einverstanden sind oder so, oder ohne dass die Eltern zustimmen oder es ohne die Eltern machen wollen. Genau, erklären dann, wie es funktioniert, was auch dazugehört. Und was wir aber dann vor allen Dingen machen in der Kommunikation, deswegen ist unsere Weitervermittlung auch so unglaublich effektiv, weil wir Menschen sehr dabei begleiten, wie denn ganz konkret der nächste Schritt aussieht und was sie brauchen, um diesen nächsten Schritt zu machen. Also wir sagen nicht, ach ja, guck mal, hier ist die irgendwie Nummer, die kassenärztliche Therapie, irgendwie, das ist Hotline, wo man die Therapieplätze irgendwie dann finden kann, ruf da mal an, sondern was brauchst du denn eigentlich für dieses Gespräch? Und wir entwickeln teilweise irgendwie, co-schreiben dann mit denen vielleicht eine E-Mail oder sagen dann wirklich, ja, wenn du jetzt da irgendwie hingehst, was sagst du denn dann zu der Person? Diese enge Begleitung führt eben dazu, dass die Leute das dann auch wirklich umsetzen. Von diesem sehr, sehr niedrigschwelligen, einfach auf WhatsApp schreiben zu teilweise, ich gehe in Person zum Jugendamt oder sowas oder was auch immer.
Das sind diese kassenärztlichen Terminfindungsdienste. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es die gibt. Ja. Rufst du da an und brauchst einen Termin beim Dermatologen. Das hatte ich jetzt gerade. Ja, wir melden uns in 10 Tagen. Und dann melden die sich 10 Tage später und sagen, wir haben keinen Platz gefunden.
So oder, geil. Oder das Ding ist, wenn die dich anrufen und du nicht rangehst, dann erlischt deine Suche und du musst nochmal von vorne anfangen.
Das war eine erfolgreiche Vermittlung dann. Yes, ja. Abgehakt, erfolgreich. Wie geht ihr damit um? Ich komme immer wieder an diesen Punkt in den Gesprächen und es tut mir im Herzen weh. Eigentlich dürfte es das Angebot ja gar nicht geben. Das heißt, eigentlich müsste es so sein, dass es schon sehr früh in der Kita, das habe ich gelernt, oder in den Schulen so behandelt wird, dass eine gewisse Selbstwirksamkeit entwickelt wird, damit umzugehen. Es müsste eigentlich vermutlich ein staatliches Angebot sein. Die Lampe einfach ausgegangen. Vor allem bei staatliches Angebot. Peng, Lampe kaputt. Wie geht ihr damit für euch selber um?
Also, ich glaube, der Staat ist jetzt nicht gerade für die Innovationsfähigkeit bekannt. Deswegen glaube ich, dass es schon Sinn macht, wenn solche Angebote auch aus der Zivilgesellschaft existieren. Bei uns ist aber klar, das Setup, wie unser Angebot gestaltet ist, uns um es auch wirklich in die Skalierung zu bringen. Also wir sind jetzt schon das mit Abstand größte Online-Beratungsangebot für junge Menschen, aber wir kratzen noch an der Oberfläche. Also wir müssen eigentlich mindestens 10-mal so groß sein, um den Bedarf abzudecken. Ist halt zu gucken, also auch natürlich in Kontakt zu gehen mit staatlichen Institutionen, mit der Politik. Bei uns ist natürlich vor allen Dingen jetzt auch im Gesundheitssystem dann natürlich enger auch die Verbindung. Wie kriegt man das da irgendwie in die Vorsorge rein? Und dann haben wir aber natürlich auch so, man kann damit natürlich nie rechnen und es ist dann irgendwie, Politik funktioniert ja nicht so, ja, du musst das, das und das erfüllen und dann bist du jetzt da drin, so, außer bei existierenden Leistungen oder sowas, sondern das ist eine unglaubliche Challenge natürlich und es kann klappen und es kann nicht klappen, je nachdem, wer gerade wie an der Regierung ist, wer gerade wie Lust hat, was für eine Verhandlungsmasse es gibt, whatever. Deswegen gehen wir da natürlich in Kontakt und sehen aber trotzdem auch, hey, sowas muss auch, oder solange das eben nicht möglich ist, wird das halt, muss das halt irgendwie aus der Zivilgesellschaft finanziert werden. Und da sind wir natürlich sehr viel, sehr abhängig davon, dass wir irgendwie tolle FördererInnen haben, existierende, aber wo wir natürlich auch sehr viele neue brauchen, EinzelspenderInnen und so weiter, Unternehmen, die sagen, ja, guck mal hier, ganz gut was übrig geblieben dieses Jahr, tue ich doch vielleicht noch mal ein bisschen, einen Teil davon was Gutes. Und ansonsten, ich glaube, so ein Angebot braucht es, skaliert und sollte optimalerweise auch staatlich finanziert werden. Und gleichzeitig braucht es auch viel mehr Psychoedukation schon früher in Schulen, in Kitas und so weiter. Je früher, desto besser. Und gar nicht aber nur in Schulen und Kitas, sondern auch Eltern müssen viel besser eigentlich aufgeklärt werden. Da gucken wir gerade auch in die Richtung, da auch Angebote oder ja Ideen zu entwickeln, was man eigentlich für die machen kann. Weil am Ende sind die der größte Faktor auf eine Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Gerade irgendwie bis 10 Jahre alt oder sowas, können Eltern sehr, sehr viel falsch machen, auch quasi, weil sie vielleicht selber keine gute psychische Gesundheit haben und gar nicht die Kapazität dann für das Kind oder die Kinder haben. Und aus dieser systemischen Denke auch zum Beispiel ist es gar nicht so, mentale Gesundheit und Krisen ist jetzt nichts, wo man sagt, ja, wir lösen das jetzt, es kann nicht gelöst werden, es gehört dazu, dass man Krisen im Leben hat. So, kleines Beispiel, bei den allermeisten Personen werden irgendwie enge Familienangehörige, irgendwie Eltern, Großeltern oder sowas sterben. So, gehört dazu. Aber es macht einen Unterschied, wie gut jemand dann die Tools hat und weiß, wie man dann mit so einer Situation umgehen kann. Hat man jemanden zum Sprechen, weiß man, wo man sich Hilfe holen kann, oder ist man total alleine und so weiter und so fort.
Ja. Wenn du in die Zukunft gucken würdest und du könntest dir etwas wünschen, wo stehen wir in 10 Jahren? Wie hättest du es gerne?
Also ich glaube und glaube also optimistisch natürlich, dass es viel normaler wird, dass alle Menschen sich mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigen. Auf einer individuellen Ebene, aber auch in Gruppen, in Communities. Also ein Problem, warum Leute nicht wissen, mit wem sie drüber reden, ist, weil die meisten Leute keine Ahnung haben, wie sie reagieren sollen, wenn jemand sagt, ey, guck mal, ich habe hier eine Riesenkrise, ich habe hier Suizidgedanken oder sowas. Niemand weiß, wie man reagieren soll. Fast niemand. Und ich hoffe sehr, dass es normaler wird, dass Leute eben auch, und da wollen wir auch unseren Beitrag leisten, wissen, wie sie reagieren können, wenn sie solche Fälle im Freundes-, im irgendwie Familienkreis oder sowas haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Größte eigentlich, dieses Bewusstsein dafür. Und ich weiß, ich habe die Tools. Ich weiß nicht, wie weit wir da in 10 Jahren schon sein werden, in 20, 30 Jahren sicherlich dann nochmal weiter. Und ich glaube, es wird auch hoffentlich normaler, dass das eine Rolle spielt in unserem Leben.
Danke dir für dieses schöne Gespräch. Letzte Frage, habt ihr sowas wie eine zentrale Nummer, die du jetzt noch durchsagen kannst, die man dann quasi in das Universum verteilt?
Die zentrale Nummer ist krisenchat.de. Da muss man 2 Buttons drücken und landet im Chat, ohne eine Nummer eingeben zu müssen. Also das geht super easy.
Letzte Frage an dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Welchem Song?
Ja.
Oh, wow, das ist jetzt aber eine sehr unvorbereitete, schwierige Frage. Ein klischeehaft Imagine, oder? Da haben wir doch gerade über die Träume geredet.
Nicht schlecht.
Imagine,
ja. Guter Song. Danke dir für das Gespräch.
Danke dir für die Einladung, danke für die guten Fragen.
Danke.
Der wirkt. Präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko.